Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! Howdy und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der B-Western Sheriffs. Auch heute sitze ich wieder nicht allein im Sattel, denn neben mir hat mein Vater Platz genommen. Herzlich willkommen, Papa.
Howdy, Freunde der rauchenden Colts.
Was haben wir uns heute vorgenommen? Was wollen wir heute machen in der Folge? Frage an dich.
Oh, jetzt hast du mich überrascht. Ja, wir besprechen den Film Chaka. Zu Deutsch Alleingang am Fort Clendenin, ein Titel, da kann man nur den Kopf schütteln.
Ja, wirklich. Also, ich wusste noch nicht, dass man an einem Fort lang am irgendwie angehen kann, aber im Deutschen hat man es 1967, in diesem Jahr ist der Film rausgekommen, versucht, diesen Untertitel noch mit uns zu bringen. Und so werden wir heute das auch mal versuchen, am Fort Clendenin irgendwie lang zu gehen.
Und ums Fort herum,
ins Fort rein. Also ihr seht schon, wir haben heute richtig Bock. Für euch ein kleiner Überblick, was werden wir heute machen? Also wir werden natürlich über die Handlung von Chaka sprechen. Dann wollen wir über die Schauspieler sprechen, wer hat da so mitgemacht und was haben die Schauspieler noch so geleistet in ihrer Karriere. Dann würden wir natürlich auch nochmal über den Regisseur sprechen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, das ist natürlich der großartige Gordon Douglas, also über den werden wir auch noch ein paar Worte verlieren. Und dann habe ich noch ein paar lustige Fakten, ein bisschen was neben dem Film so auch bei rausgekommen ist, also das sind naja sozusagen Trivia. Aber um einzusteigen, würde ich sagen, erzählen wir erstmal, 1967 ist der Film rausgekommen, haben wir schon gesagt, in der Hauptrolle Rod Taylor. Ich sage das jetzt so richtig schön deutsch gesagt, Rod Taylor, den man auch noch aus anderen Filmen kennt, aber darauf gehen wir später nochmal ein.
In seinem einzigen Western.
Genau, in seinem einzigen Western. Regie haben wir auch schon gesagt, ist der großartige Gordon Douglas. Ich muss das leider wirklich so subjektiv sagen, weil für mich ist das der großartige Gordon Douglas.
Ja, für uns
also einer der großen B-Western-Regisseure, aber auch so B-Filme generell. Der hat ja nicht nur B-Western gedreht, sondern auch B-Filme. Und zum Einstieg aber, damit ihr so ein bisschen merkt, um was geht es denn in diesem Film, würde mein Vater ein bisschen was zu der Handlung sagen. Allerdings möchte ich vorab, bevor wir damit starten, noch einmal Dirk danken. Vielen Dank für die Bilder, die du uns geschickt hast über Instagram. Das könnt ihr übrigens alle machen. Ihr findet uns bei den B-Western Sheriffs in dem Instagram-Universum. Und zwar war ja die Frage aus der letzten Folge, da ging es ja um unseren Audie Murphy. Das war ja der zweite Teil. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört euch das gerne nochmal an. Da hatten wir die Diskussion, gibt es eigentlich einen Film mit Audie Murphy, wo er mal einen Schnürres trug? Und wir beide hatten das nicht auf dem Schirm. Wir wussten das nicht. Aber Dirk konnte uns da weiterhelfen. Es war tatsächlich mal so, dass Audie Murphy einen Schnürres trug, und zwar in dem Film, den man nicht vergibt, mit Burt Lancaster und Audrey Hepburn.
Ja, ein Film, den wir auch nicht vergeben möchten.
Ja, also
vor allen Dingen Burt Lancaster nicht.
Also ganz, ganz schwieriger Film. Könnt ihr aber, wenn ihr euch das interessiert, aktuell glaube ich auch in der Arte Mediathek gucken. Der lief da neulich, der ist auch noch in der Mediathek drin. Und wenn diese Folge rauskommt, sollte der auch immer noch da drin sein, wenn euch das interessiert. Aber Dirk, vielen Dank wie immer für deinen Input. Und ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt mit der Handlung schon mal beginnen, damit die Leute wissen, auf was man sich da so einlässt, wenn man Chaka guckt. Übrigens noch dazu ganz kurz einleiten, wenn euch das interessiert, wir haben das schon in der letzten Folge schon gesagt, aber der ist bei YouTube in sehr guter Qualität, könnt ihr euch da reinziehen, den Film. Auf Deutsch und ich glaube auf Englisch sogar auch.
Und kostenfrei.
Gut, ich würde sagen, ich steige einfach mal ein, ganz grob mit der Handlung, und du kannst ja dann mal so ein bisschen die ersten 10 Minuten des Films schildern, so ein bisschen eingehender, also was da passiert, wie ist das Setting. Ich hole euch mal ganz kurz zur Handlung ab. Also die Geschichte spielt so, ich würde sagen, Ende des 19. Jahrhunderts in einem abgelegenen Fort, das konntet ihr jetzt aus dem Untertitel euch auch schon denken, im verschneiten Westen der USA. Ist ganz interessant, es gibt nicht so viele Western, die im Schnee spielen. Dieser Western tut das. Ich kenne auch nicht so viele andere Western, die im Schnee spielen. Mir fällt da nur ein, Leichenpflastern seinen Weg.
Ja, das ist wirklich sehr viel Schnee.
Ja, genau. Und The Hateful Eight noch von Quentin Tarantino, noch ein bisschen neuerer Western.
Ja, mir fällt noch ein Mountie Mounty Western. Mhm. Wir beide lieben ja Mounties. Nein, natürlich nicht, weil ich bin diesmal nicht so super gut vorbereitet wie beim letzten Mal. Freue mich aber trotzdem.
Ja, okay. Dann, wenn wir das noch wissen und uns das im Laufe der Folge noch einfällt, schieben wir das noch nach. Zurück zur Handlung jetzt von Chaka. Also der Revolverheld Chaka, so heißt er eben, gespielt von Rod Taylor, reitet auf der Suche nach Proviant und einem warmen Ort, wie ihr euch auch schon denken könnt, ne, weil es eben Winter ist, zu überwintern durch den amerikanischen Westen und kommt dann in dieses Fort Clendenin und dort merkt er sofort, herrscht schon so eine gespannte Stimmung in diesem Fort, kann man sagen, weil das Fort wird nämlich belagert von Arapaho-Kriegern, also einem Stamm, und er hat das Fort auch schon eingekesselt und dieser Stamm sinnt auf Rache. Denn es gab in der Vergangenheit einige Gräueltaten, die in diesem Stamm verübt worden sind. Das erfährt man von dem Erzähler, den es auch in diesem Film gibt. Und die sind eben seitens der US-Armee entstanden. Und ich würde sagen, um so ein bisschen tiefer jetzt einzusteigen, kannst du ja mal so die ersten 10 Minuten schildern, was man da so sieht. Wie der Hauptdarsteller eingeführt wird. Hol uns da gerne mal ab.
Ja, ich kriege ja, wenn ich so einen Auftrag kriege vom Julius, dann darf ich mir mal aussuchen, was ich gerne machen möchte. Und am liebsten nehme ich mir die ersten 10 Minuten vor, lass mich dabei ein bisschen anmuten, schreib das, stenografiere das so mit, was da passiert. Und das habe ich jetzt diesmal auch gemacht. Der Western steigt etwas ungewohnt ein. Man sieht das vor, offensichtlich im Studio aufgebaut. Die Kamera fährt zu auf ein angekohltes Fensterloch im fast komplett zerstörten Fort. Ein Offizier erzählt mit bedeutungsvoller, belegter Stimme von einem zurückliegenden Überfall, dessen Folge die Zerstörung des fast vollständige Zerstörung des Forts Clendenin war. Bei ihm neben einigen Soldaten, ein Häuptling mit unbeteiligtem Blick, schweigend, Häuptling Hanu. Es wird ein bisschen erzählt, wie es diese Belagerungsgeschichte, die Julius schon angefangen hat zu erzählen. Es ist auch nicht viel übrig geblieben, bis auf ein einziges Artefakt. Das ist der einsame Revolver eines einsamen Mannes aus dem Norden. Mhm, ja. Genauer wird er nicht bezeichnet. Und dann erst geht's im für mich klassischen Modus los. Also jetzt eigentlich beginnt der Film in der klassischen Art und Weise, also mit Aufnahmen weiter Landschaften.
Also es beginnt jetzt eine Rückblende, ne?
Ja, also genau, es ist jetzt keine eine Rückblende und der Beginn ist so, wie ich das persönlich auch am liebsten hat. Also man sieht endlose Weiten, eine gebirgige Landschaft in tiefem Schnee und der Lonesome Rider im Tierfell reitet da durch.
Ja.
Und die Kapelle spielt eine erhabene, schwermütige Weise, also richtig untermalt, sehr effektvoll, die Landschaftsaufnahmen gesprochen wird, wie üblich auch in den ersten Minuten jetzt natürlich gar nichts. Es könnte dann ja auch der Dialogpartner, könnte ja dann nur das Pferd sein.
Ja, stimmt.
Schlechtes Wetter dreut und ein Sturm zieht auf, ein Schneesturm und man hört Indianer im Schneesturm, hört man dann so im Hintergrund, wird immer lauter, indianischen rituellen Gesang. Der Einsame pirscht also zu in Richtung des Gesangs, entdeckt eine Handvoll Indianer, die deshalb auch der Gesang, die einen ihrer Kameraden bestattet haben, Opfer mangelnder Nahrungsmittel, also mangelnder Ernährung, weil die sind kurz vor dem Hungertod. Und der Einsame, so will ich ihn mal nennen, weil wir kennen ja seinen Namen noch
nicht. Ja.
Jetzt wird's biblisch, bricht das Brot mit seinen Jüngern, also mit der Gruppe hungernder Indianer.
Ja.
Also er bricht das Brot in Gestalt eines Knüppels Speck.
Ja, genau.
Und rettet damit die Indianer vom Hungertod.
Mhm.
Dann fällt der Blick der Kamera kurz auf das edle Antlitz eines der anwesenden Indianer, Das ist der Indianer Hanu, der eben auch Zeuge am Anfang des Films dieses Gesprächs war, des Colonels mit seinen Offizieren. Am nächsten Tag dann, also Schnitt, am nächsten Tag sieht man den Einsamen in einem ganz anderen Biotop. Da ist er nämlich unterwegs in einer sturmgepeitschten Ebene.
Ja.
Man gewahrt eine Kutsche, Radbruch, zwei schöne weibliche Passagiere entsteigen der Kutsche. Und es fällt auf, der Blick der reiferen der beiden Schönheiten begegnet dem Blick des Einsamen.
Die Blicke Chaka, der, ja,
Chaka
genau.
Natürlich. Der Blick, wir wissen natürlich noch nicht, wie er heißt, in dem Augenblick des Films, zu dem Zeitpunkt wissen wir das noch nicht. Aber wir erkennen in dem Blick, glauben zu erkennen, dass sich die beiden doch irgendwie schon mal begegnen.
Ja, dem wird man sehr schnell gewahr, dass die ganzen, also diese Blicke sind eben so, müsst ihr euch vorstellen, dass man merkt, das ist kein erstes Treffen, das ist eben so ein Wiedererkennen, ne, in den Blicken. Ja, auch sehr gut gespielt übrigens.
Ja, ja. Die Frau fällt auf, weil eigentlich unsympathisch, nee, und Quatsch, Schnitt. untypisch.
Ja.
Untypische Erscheinung in Wildwestfilmen. Aber Julius wird dann gleich die Erklärung dafür bieten, wieso diese Art von Darstellerin man normalerweise in Wildwestfilmen nicht gewohnt ist. Aber Julius wird später dazu noch was sagen. Dann kommt eine Indianergruppe des Weges und verschont überraschenderweise die vier von der Kutsche. Die haben die Waffen schon gezückt und so weiter, aber es passiert nichts, man reitet vorbei, weil es ist nämlich genau die Indianergruppe, der Chaka das Leben gerettet
hat.
Und dann geht's, man behebt den Radbruch und dann geht's weiter in munterem Ritt durch heulenden Sandsturm. Der Himmel klärt sich allmählich und wir erkennen die Palisaden von Fort Clendenin.
Ja, genau.
Wir sind inzwischen, würde ich sagen, also an der Stelle mache ich jetzt mal eine Zensur. Ich finde, der Zuschauer ist jetzt eingestimmt. Er wurde eingestimmt in ruhiger, unaufdringlicher Erzählweise, mit vielen Bildern, wenigen Worten, ebenso wie Gordon Douglas das üblicherweise macht und wofür wir ihn auch schätzen.
Ja, ist sehr, sehr schnörkellos mal wieder, ne?
Ja, ja, genau. Und er bietet eine Regie, der man die Regie gar nicht anmerkt.
Ja.
Jetzt habe ich noch, ich lasse mich dann noch gerne anmuten, so die Gedanken ein bisschen schweifen, während ich die Bilder sehe und die Töne höre. Also in unserer modernen Welt, in der einem Kunden an der Aldi-Kasse ein schöner Tag gewünscht wird, in der also deutlich zu viel und vor allen Dingen zu viel Falsches geredet wird, würde Chaka als Autist durchgehen.
Ja.
In der Welt.
Als Sozialphobiker oder sowas.
Ja, unserer Welt des Westernfilms ist Chaka ein Mann, der einfach nur ein Mann, der schweigt. Denn schweigende Männer in Westernfilmen sagen deshalb so gut wie nichts, weil sie wissen, dass Worte selten meinen, was sie sagen.
Ja.
Im Gegensatz zu den Taten. Und auf die Taten wird jetzt Julius noch ein bisschen eingehen.
Ja, das kann ich an der Stelle sehr gern tun. Ich finde, das war sehr gut geschildert, was in den ersten 10, 15 Minuten dieses Films nämlich passiert.
Das war der Auftrag.
Ja, das war der Auftrag und das hast du auch wirklich so eingeführt, dass man sich, glaube ich, gut vorstellen kann. Was ich noch sagen wollte, diese Szene mit dem Brotteilen, wie du es genannt hast, oder in dem Fleisch Dörrfleisch oder was auch immer es ist, ne, dieses Fleisch, dieser Fleischbrocken. Das ist eine wichtige Szene, ist gut, dass du die auch erwähnt hast.
Wirklich hart wie ein Knüppel.
Ja, die spielt halt am Ende des Films auch nochmal eine Rolle. Wir werden nämlich auch wieder es so machen wie beim letzten Mal. Wir werden das Ende des Films verraten, weil ihr euch das meistens wünscht. Das ist mittlerweile sogar die Mehrzahl, die sich das wünscht. Wir werden aber dann, so wie in der letzten Folge auch, wieder einen kleinen Hinweiston machen oder ein kleines Gitarren
Solo.
Mit Gesang. Solo von einer halben Stunde Gitarre. Ja. Nein, quasi zwei Akkorde. Und dann wisst ihr auf jeden Fall, wenn ich jetzt weiterhöre, dann weiß ich, wie dieser Film ausgeht. Es ist dann so, ich fasse es aber jetzt ein bisschen kürzer zusammen, würde ich aber sagen, weil du hast es jetzt...
Die Taten.
Die Taten, genau, es ist eben so, Chaka kommt dann in dieses Fort. Es wird relativ schnell klar, dass der dort anführende Major Benson ein Kommandant ist, der alt ist, krank ist und irgendwie auch von irgendeiner komischen Schuld, das erfährt man relativ am Ende des Films auch erst, zerfressen ist. Dann gibt es einen ihm sehr treuen Sergeant, Otto.
Der auch eine Geschichte hat.
Der auch eine Geschichte hat. Also die beiden, kann man nicht an der Stelle auch sagen, haben zusammen auch schon viele Jahre gekämpft. Und dieser Major Benson, der eben der kranke Kommandant ist, also vor allem seelisch krank, merkt man, psychisch ist der wirklich angegriffen, körperlich nicht, aber psychisch. Der hat eben schon mit dem zusammen in Afrika oder Südafrika, wird dann irgendwann erzählt, auch gekämpft. Und dieser Sergeant, der eben so treu ergeben ist, also Otto Hansbach, wie er auf Englisch, glaube ich, heißt auf Deutsch, also er hat wirklich einen deutschen Namen, Otto Hansbach. Lustig.
Hansbeck.
Genau. Ist eben so ein grober, aber doch wirklich treuer Soldat, der diesem Benson bedingungslos folgt, was daran liegt, weil dieser Benson ihm das Leben gerettet hat.
Ja.
Dieser klassische, die klassische verbindende Element in Western zwischen zwei Männern ist eigentlich immer die Lebensrettung. Und das haben wir hier auch wieder. Und und die restlichen Männer, die in diesem Vor sind, also es gibt da noch andere, seht's mir jetzt nach, wenn ich da nicht so ganz die militärischen Ränge kenne, aber Offiziere gibt es da auf jeden Fall noch, die sind wirklich alle ziemlich moralisch verkommen, muss man sagen, hat auch ein bisschen teilweise so, also ist nicht so überzeichnet wie in dem Spaghetti-Western, aber ist teilweise schon, merkt man auch den Einfluss von dem Spaghetti-Western so ein bisschen, was diese moralische Verkommenheit der anderen Männer in diesem Vor angeht. Und das erfährt man auch im Laufe des Films, warum das nämlich so ist, weil dieses Fort ist tatsächlich aus Leuten, also mit Leuten bestückt, mit Soldaten bestückt, die teilweise Kriegsverbrecher sind oder eben aus Grund von unehrenhaftem Verhalten, wie zum Beispiel Vergewaltigungen oder so ähnlichen Späßen, also Späße war jetzt nur als Witz gemeint, das ist kein Spaß, ne? Aber solche Sachen, die wurden auf jeden Fall wegen Verbrechen dieser Art, wurden die dann eben in dieses Fort Glendennen versetzt quasi, und diese Einheit muss dieser Major Benson befehligen. Und das wird nicht klar, das wird dann immer klarer im Laufe des Films. Und Chaka versucht vor allem im Laufe der Zeit, das wird dann aber auch klarer, also er kennt diese Dame, von der mein Vater gerade sprach, die übrigens auch einen deutschen Namen in diesem Film hat, die heißt Verona Klug. Warum auch immer diese ganzen deutschen Namen da aufgetaucht sind, frage ich mich. Wird gespielt von Luciana Paluzzi, zu der sage ich gleich nochmal ein bisschen was. Und die beiden, merkt man eben, waren früher mal einander verliebt und waren früher mal ein Paar. Das kommt auch im Laufe dieser Handlung dann heraus. Es ist dann eben
was
so.
Was wer an dem Blick schon glaubt, er kann es
ja. Ja, was man eben genau bei diesem Postkutschenunfall schon erkannt hat, das hast du richtig gesagt. Die finden aber, das kann man an der Stelle auch sagen, auch im Laufe der Handlung auch wieder zueinander. Und die, was habe ich noch gesagt? Ach ja, genau, die Soldaten eben, die in dem Fort sind, sind also wirklich alles keine Helden. Ne? Also viele haben wirklich so düstere Geheimnisse, die sie mit sich rumtragen. Dann gibt es auch zum Beispiel so eine Szene, da geht einer von diesen Offizieren dann mit einer indianischen Frau auf so ein Zimmer. Diese Frau, also diese indianische Frau ist schon länger wohl da und wird da eben für, also wurde da wohl auch schon sexuell missbraucht, die sich aber dann auch grausam rächt. Indem sie einen von ihren, sag ich mal, wie nennt man das denn da so, Leuten, die sie da eben so missbraucht haben, einfach dann auch ersticht, ne, und sich an dem so rächt. Also ich sag, das hat auch schon harte Elemente. In der Mitte des Films gibt es auch zwischen Chaka und diesem Sergeant Otto Hansbeck, gibt es auch einen ziemlich langen Faustkampf.
Ein denkwürdiger Faustkampf.
Ja, der, und das kann ich an der Sache auch schon mal erzählen, der wohl auch in diesen Film reingeschrieben worden ist, weil der Hauptdarsteller Rod Taylor selber auch Boxer war und also Hobbyboxer, aber deswegen war dieser Boxkampf wohl auch so authentisch und auch ziemlich hart und geführt. Und es ist eben, ja, man merkt eben, also Chaka ist in diesem Vor ein Aussätziger eigentlich. Also er hat keine Freunde.
Und woran erinnerte uns dieser legendäre, wirklich sehr aufsehenerregende Faustkampf an den Film Weites Land? Das war ein Faustkampf zwischen Charlton Heston und
Gregory Peck, genau. Der spielt da, falls ihr den Film kennt, spielt er wirklich in so einer Prärie um so die Abenddämmerung rum und die boxen wirklich da 10 Minuten aufeinander ein. Und dieser Boxkampf zwischen Chaka und diesem Sergeant Otto Hansbeck ist ähnlich hart geführt. Passt auch von den beiden Schauspielern, weil dieser Ernest Borgnine, der diesen Sergeant spielt, und eben Rod Taylor, der Chaka spielt, auch beide so doch ein paar bisschen gröbere Typen sind, denen man auch durchaus zutraut, dass sie so zulangen können. Genau. Und man kann sagen, das ist ein, auch mal wieder, wie wir das auch schon bei vielen Western hatten, jetzt zur Handlung noch, ist wieder mal so ein Kammerspiel. Man merkt auch da diesen kranken Kommandanten, der irgendwie auch nicht mehr kämpfen will. Chaka will ihn immer wieder dazu überreden, doch aus dem Fort auszubrechen. Aber das will er nicht. Er will dieses Fort unbedingt halten, weil das wäre seine Aufgabe als Kommandant. Das ist aber natürlich Quatsch, weil die haben keine Chance gegen diese Arapaho-Indianer. Ja. Die ziehen diesen Kreis um das Fort immer enger. Ja. Dann gibt es zum Beispiel eine Szene, da bricht Chaka nochmal aus dem Fort aus, um einfach zu beobachten, was machen die Indianer denn eigentlich da nächtens. Ja. Die bereiten sich eben da schon wirklich mustergültig und militärisch geführt von Häuptling Hanu darauf vor, dieses Fort einzunehmen. Und Chaka wird auch da immer bewusster, sie haben keine Chance, dieses Fort zu verteidigen.
Und der Valois heißt er im Film auch Valois, Benson, ne?
Ja, genau, Major Benson.
Wie komme ich auf Valois? Heißt der Schauspieler heißt
John Mills.
John Mills, ne? Ja. Ja, jedenfalls der Colonel, ne, ist der Titel. Der Colonel
Kommandant Colonel
Benson. Er ja nicht, sondern das Drehbuch bietet eben Gelegenheit zur Vertiefung dieser Charaktere und auch zum Kennenlernen dieser Charaktere und ihrer Geschichte bietet er eben als Rahmen so ein Festbankett, was zu Ehren der beiden Ladies stattfinden soll, die ja nicht freiwillig in dem Fort übernachten, richtig, sondern so nur als Zwischenstation.
Nur als Zwischenstation, die sind eigentlich auf der Durchreise, aber aufgrund ihres Wagenradsbruchs ist es eben auch die nächstgelegene Möglichkeit, irgendwo unterzukommen, Und auf diesem Bankett, das ist eben sehr interessant und deswegen kam ich auch wieder auf diese Art Kammerspiel, wird eben klar, dass diese ganzen Offiziere alle Dreck am Stecken haben, alles eigentlich auch richtige Schweine sind und sich da auch wirklich gegenseitig, also dieser, müsst ihr euch vorstellen, Major Benson, erzählt das alles über jeden Einzelnen. Ja. Er macht im Prinzip seine komplette Führungsmannschaft, macht er vor Chaka nieder, indem er zeigt, was das alles für Angsthasen, also Angst vorm Feind ist dabei, Vergewaltiger sind dabei, Glücksspieler sind dabei, also alles unehrenhafte und Soldaten, die nirgendwo anders mehr eine Chance hätten, außer in diesem Fort, weil wahrscheinlich die US-Armee auch weiß, da werden wir los.
Ja. Und Chaka schweigt, denn er weiß, was Worte anrichten können.
Richtig, genau. Und das ist wirklich alles so ziemlich gut dargestellt. Der Film ist auch wirklich dann, hat auch die ganze Zeit so eine düstere Atmo. Ja. Es gibt bis auf so ein Trinkgelage zwischen so einem Pfadfinder und Chaka, gibt es da auch wirklich wenig Späße. Also wenn man so an andere Western denkt, ne, wo es immer so Saloon-Szenen gibt, ne, irgendwie tanzenden Barfrauen oder sowas, das hat man da alles nicht. Also da ist wirklich ziemlich, geht es eigentlich die ganze Zeit ziemlich hart zu und man hat auch die ganze Zeit, weiß man, dieser Film wird nicht gut ausgehen. Also dieser Film wird so enden und jetzt kommt der Spoiler-Melodie am besten, weil jetzt erzähle ich das mal kurz.
Ja. Spoiler.
Genau, weil jetzt erzähle ich nämlich, wie dieser Film ausgeht. Also wir haben es ja gerade schon öfter gesagt, diese Arapaho-Indianer ziehen halt den Kreis um das Fort immer enger. Chaka hat ja auch nochmal dieses Lager der Indianer nachts beobachtet und weiß schon, wie sie angreifen werden, versucht dementsprechend das Fort zu verteidigen. Das gelingt allerdings nicht. Also die Mannschaft des Forts, also die Besatzung, wird Stück für Stück von den Indianern dezimiert. Es gibt eine ganz tolle Szene und das hatte Chaka auch vorher schon gesehen. Da haben die Indianer geübt, wie man die Speere in die Torwand reinwirft und dann da hochklettert. Und so sterben im Prinzip alle nacheinander. Also Major Benson verliert das Leben, seine rechte Hand, Sergeant Otto Hansbeck verliert sein Leben.
Die Kamera verfolgt verliebt den Flug jedes einzelnen Speeres.
Und dieses Glockgeräusch bei jedem.
Herrlich. Der Regisseur, der weiß eben, was uns Freude macht.
Richtig, genau. Und die Indianer nehmen das Fort ein und die restliche Besatzung dieses Forts wird dann auch auf ziemlich brutale Weise auch niedergemacht. Und Chaka kämpft wirklich bis zum letzten Atemzug, kann man sagen, und versteckt sich dann unter einer Treppe, die es da gibt, in dem Fort, und hat den Colt bereit und die Dame seines Herzens an seiner Seite. Und die drücken sich so ganz weit unter diesen Treppenvorsprung.
Und der Ort, wenn ich kurz dazwischen darf, weil das habe ich vergessen zu erwähnen, der Ort, an dem dann hinterher auch dieser Revolver gefunden wird.
Richtig, genau. Und die Indianer dringen ins Fort ein. Man weiß auch genau, was die Indianer vorhaben. Die haben ja vorher, mein Vater hat es ja auch schon gesagt, sehr gehungert. Chaka hatte mit ihnen ja das Essen geteilt, weil sie einfach nichts zu essen hatten. Die nehmen vor allem, also sie nehmen die Waffen mit, sie nehmen die Vorräte mit. Und dann reitet auch irgendwann Hanu, also der Häuptling, in dieses Fort. Und das ist eine sehr, sehr spannende Szene und blickt sich dann so um. Und ist auch der Letzte, der noch im Fort ist. Und alle anderen Indianer haben das Fort bereits verlassen mit ihrer Beute. Und dann dreht sich Hanu noch einmal um und sieht dann eben, dass Chaka, also Rod Taylor, unter diesem Treppenvorsprung sich eben versteckt hat zusammen mit der Dame. Und er lässt die beiden aber leben. Und warum denken wir beide, warum wird er, hat er das getan? Also warum lässt der Chaka am Leben, Hanu? Warum macht er
ja, das muss immer noch Ausdruck seiner Dankbarkeit sein.
Genau, ne? Also wir glauben, dass dieses Teilen des Fleisches, mein Vater oder wie du so schön sagst, dieses biblische Szene,
ja,
wie Jesus, genau dazu geführt hat,
am letzten Abend mit den Jüngern
genau,
sein Brot teilte.
Dass Chaka ihn verschont und dann sind wir quasi wieder, dann endet der Film damit, dass wir wieder in der eigentlichen Gegenwart sind. Also Hanu, der Häuptling, ist anscheinend festgenommen worden von den vom US-Militär und wird dann da, ja, wie nennt man sowas nochmal, nicht interviewt, sondern wie sagt man das, verhört.
Ja.
Genau, und dann ist dieser Colt, der am Anfang des Films gezeigt wurde, ist der Colt von Chaka, aber Hanu schweigt dazu weiterhin, er sagt dazu weiterhin nichts, weil sie eben sagen, dieser Mann, also Chaka, wurde nicht gefunden.
Mhm.
Das war's für uns, obwohl, genau, das muss man noch sagen, er wurde auch verletzt, also er hat auch einen Pfeil abbekommen.
Ja.
Und ja, man weiß es nicht, aber man geht davon aus, dass Chaka überlebt hat.
Weil im Vor, du erinnerst dich, vielleicht gibt es ein Grab, einen angehäuften Sand, ja. Sandunebenheit und so mit einem Kreuz, also ein Grab, und das wird wohl Chakas Grab sein. Vermutlich hat die Frau, seine ehemalige Gefährtin, die hat vermutlich überlebt, denn irgendjemand muss ihn ja da bestattet haben.
Ja,
ne? Das ist der Indianer Hannover. Ich glaube, so weit geht die Dankbarkeit eines Indianers nicht. Ne?
Das glaube ich auch nicht.
Deren Leiche ist ja auch nicht gefunden worden.
Ja,
also wird es ihr wohl gelungen sein zu entkommen.
Ja.
Jetzt haben wir wirklich reichlich gespoilert. Ne?
Jetzt haben wir reichlich gespoilert.
Ich habe noch erinnern mich
du dran. Du wolltest
noch
was ergänzen.
Ich habe noch am Schluss dachte ich, da kann ich das an den Schluss reinpacken. Ich habe noch Zitate. Ich bringe ja immer gerne Lieblingszitate. Soll ich das jetzt machen oder gleich?
Ja, du kannst es auch jetzt machen, ja, wenn das
okay,
passt.
Also wenn da der Chaka ja sehr wenig Worte verliert und schon mal gar kein einziges über sich selbst, wird er eben von anderen beschrieben. Zum Beispiel, also wir müssen ihn ja auch richtig einschätzen, was seine Fertigkeiten als Wildwestheld angeht. Also Chaka ist schnell, unheimlich schnell.
Mhm.
So die Warnung eines Soldat war er nicht, aber irgendjemand im Vor, der Chaka kannte, der wohl auch irgendwie aus der Vergangenheit das über Chaka wusste.
Er ist eine Art Scout oder sowas.
Und das teilt er dann irgendwie dem Colonel mit. Also dann wissen wir mal Bescheid. Und der Colonel selber im Rahmen dieses abendlichen Banketts, der fragt den Chaka dann Folgendes: Wie viele Männer haben Sie getötet? Und Chakas Antwort: Bei 16 habe ich aufgehört zu töten.
Ja.
Also zu zählen. Entschuldigung, habe ich aufgehört zu zählen. Da wissen wir Bescheid. Der 16., den hat er übrigens in den Hinterkopf geschossen. Bei den anderen 15, den hat er laut seiner Aussage eine faire Chance gegeben.
Mhm.
Also das ist dann auch das Einzige, was er über seine Vergangenheit irgendwie mal sagt. Ich kann mich an keinen anderen Satz erinnern.
Ja.
Aber da wird deutlich, er ist natürlich bereit, den Revolver zu ziehen, aber er tut's aus Verteidigungszwecken oder weil er angegriffen fühlt, er tut es nicht aus Mordlust. Und da habe ich noch was jetzt nicht mit Chaka zu tun hat, auch nicht irgendjemanden charakterisiert, aber was einfach ein wunderbares Zitat ist. Also die Stimmung ist ja zeitweilig gut während des Festbanketts. Und der Colonel sagt launig: Nichts vermag die Seele besser zu erwärmen als ein gepflegtes Glas Madeira. Das muss auch noch rein.
So, das ist ja auch, deswegen liebt man ja auch diese alten Filme, ne? Weil der Alkoholismus, der wird da auch immer noch so richtig zelebriert. Ne? Also deswegen habe ich auch vorhin erzählt, dieses Gesaufe da zwischen diesem Scout, diesem anderen Scout und Chaka, weil sie beide
ist
quasi, sie wollen sich
nochmal
richtig besaufen, weil sie ja wissen, dass sie sterben werden. Ist ja einfach auch so ein richtiger Blödsinn. Ne? Also man muss sagen,
die Realität muss unerträglich sein, ne, im männlichen Leben. Die müssen immer saufen. Ne?
Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Also man kann zusammenfassen, dass der Film auch wirklich düster endet.
Ja.
So wie er angefangen hat und so wie er die ganze Zeit ist, er düster mit dem Angriff der Indianer eben zu dem, also alle die Leute, die in diesem Vor sind, fallen diesem Angriff zum Opfer. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, weil ich so gesehen habe, dass er ja auch der Held nicht unversehrt geblieben ist, aber innerlich gereift, weil ich glaube, er hat das überlebt. Das Grab ist nicht von ihm.
Ja, ich
ich glaube, das Fort verlässt. Schreibt uns da aber auch gerne mal, wenn ihr den Film geguckt habt, sagt mal, wie ist eure
Interpretation. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich meine,
genau, weil das ist wirklich spannend in diesem Film gemacht. Du weißt es nicht ganz genau.
Also,
ich habe mal einfach nur mal so aufgeschrieben, aber weil ich glaube, dass er das Ganze überlebt hat.
Ja.
Was man, glaube ich, festhalten kann aus der Handlung raus, ist ja das.
Also man muss uns jetzt nicht schreiben.
Doch, man kann das ruhig schon schreiben. Ich freue mich da immer drüber.
Auch nicht anrufen oder liken oder so.
Doch, ich bin da schon
für. Ich wollte einfach mal das Gegenteil jetzt sagen.
Okay, ja, ich weiß.
Von dem, was wir wirklich wollen. Von dem, was wir wirklich wollen.
Wie in der Grundschule.
Das fand ich mal ganz originell. Ich bettel doch nicht um Likes oder um Beiträge oder so.
Ich schon. Ja. Was zurück zum Film, was kann man sagen? Also Ton und Stil, was würdest du sagen? Ich würde sagen, es ist kein klassischer Heldengesang. Ne? Also es Nein. ist wirklich nicht so, dass man einen klassischen Nein. Helden vor sich hat. Er ist eher ein Anti-Held, ja. Chaka, der auf jeden Fall auch, ich sag mal so, auch für sich Dinge macht.
Ja, es ist der Heldengesang eines Stimmbrüchigen.
Ja, okay, das kann man so sagen, ja, genau. Es geht so, also es mal wieder, aber das ist typisch Western, sehr existenzkampfmäßig auch, ne, weil es geht halt ums nackte Überleben, das muss man so sagen. Und Gordon Douglas schafft das irgendwie ganz gut mit dieser Atmosphäre, die er erzeugt. Mhm. Und auch diesen Themen Schuld und Ehre, gerade in diesem Soldatenkosmos.
Ja, was eben in italienischen Western alles nicht stattfindet. Genau, das ist der wesentliche Grund, warum ich den nicht gucke. Da gibt's nur Theaterdonner, ja, ne?
Elemente davon hat er wieder genommen.
Ja.
Das hat er gemacht, weil es eben auch von 1967 ist.
Ja, trotzdem ist es ja auch gut, dass es den Italo-Western gab. Ja. In seiner Befruchtung für den US-Western,
so als Frischzellen,
die dadurch einfach ein bisschen realistischer wurden, auch ein bisschen härter wurden, und so nicht mehr so schmusig und so weiter. Das ist schon gut.
Ne? Nicht deswegen, mehr dieses Glattgebügelte auch. Ne?
Sind wir den italienischen Western dann doch dankbar.
Ja, auch mit den Drei-Tage-Bärten und so, das war schon besser. Ja. Weil das hat Chaka nämlich auch. Ne?
Ja,
genau. Alles. Er hat übrigens unglaublich coolen Hut, finde ich. Rod Taylor hat sich einen sehr guten Hut ausgesucht. Er war ja auch Co-Produzent.
Ja.
Aber dieser schwarze Hut am Anfang und dieses Fell, dieses Bärenfell,
das
was er da trägt, sehr, sehr cool aus. Sieht sehr, sehr cool
aus. Mit Pelzkragen.
Jetzt,
üppigem Pelzkragen.
Genau. Also das kann man auf jeden Fall so sagen, wie wir den Film finden. Das sagen wir euch natürlich zum Schluss. Ihr sollt ja bis zum Ende dranbleiben. Gordon Douglas wollte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Also, das ist wirklich, ich habe es mal wirklich einfach so aufgeschrieben, ein verdammt solider Regisseur gewesen. Ne? Also für euch nochmal kurz, wir haben schon öfter darüber gesprochen.
Der aber auch richtig langweilen konnte. Ne? Und
konnte der auch,
und
aber
er taucht,
hat echte Perlen gemacht.
Ey. Ja, und er taucht in wirklich in keiner Liste dieser Filmexperten auf. Und das reizt uns ja besonders. Ja. Ne?
Und deswegen feiern wir ihn hier erst recht. Und ich weiß, wenn Arte irgendwann diesen Podcast hört, machen die einen Gordon Douglas Special und werden uns erzählen, wie toll der Mann war. Aber wir wussten es vorher schon.
Ja.
Hat einige Western gemacht auch. Einen davon haben wir auch schon besprochen in unserer allerersten Folge. Das ist natürlich Fort Dobbs gewesen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören mit dem großartigen Clint Walker. Das war unsere allererste Folge. Dann auch bekannt von ihm, könnt ihr übrigens auch bei YouTube gucken, den Film, den ich jetzt noch sage. Das ist Rio Conchos. Von 1964 mit ihm auch eine geile Fresse, Richard Boone und Jim Brown, dem ehemaligen Footballspieler, der ja auch dann Western-Schauspieler, der auch übrigens bei 100 Gewehre mitspielt. Großartiger Film auch. Und natürlich einem von uns sehr geliebten Film von 1959, auch wieder mit Clint Walker, Yellowstone Kelly, wo wir seit, weiß ich nicht, 40 Jahren diesen Film suchen in einer irgendwie annehmbaren Qualität. Ja. Früher lief der immer auf Kabel 1, ungefähr jeden Sonntagnachmittag.
Ich habe noch eine Kabel 1-Version, auf die muss ich dann immer wieder mal zurückgreifen. Weil es gibt kein Jahr, in dem ich diesen Film nicht angucke.
Aber ich will wirklich verdammt nochmal den mal mindestens in DVD-Qualität sehen.
Ja.
Blu-ray wage ich ja gar nicht auszusprechen. Ja. Ich weiß, im US-Markt gibt es die natürlich auf Blu-ray, aber im Deutschen gibt es noch nicht mal die DVD.
Ich habe eine Version mal mitgeschnitten, die lief tief nachts im Sender Kabel 1. Mhm. Wenigstens mal eine ohne Werbung.
Ja, immerhin. Aber wenn ihr das irgendwie wisst, auch draußen ihr Western-Fans, wo man diesem Film habhaft werden kann, im Deutschen auch, Yellowstone Kelly, schreibt uns da wirklich gerne. Also auch wenn mein Vater jetzt sagt, aber das würde er auch gerne geschrieben bekommen.
Ja.
Wenn ihr wisst, wo man den kaufen kann.
Mhm.
Ich finde in diesem Film, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen zurück zu dem Film Chaka, hat er es mal wieder geschafft, Douglas, so ein echt gutes Gespür zu entwickeln für, es war gar nicht langweilig. Also es war ein gutes Timing, tolle Charaktere, auch die Spannung unter den Charakteren hat er gut herausgearbeitet, finde ich. Und auch coole visuelle Kontraste teilweise erstellt. Ne? Obwohl dieses Vor, das wurde übrigens extra gebaut für den Film, was ich cool finde, hat das wie geschafft, so ein bisschen klaustrophobische Spannung zu entwickeln.
Also er hatte aber auch mehr Mittel, ne?
als
üblicherweise, weil es ist schon ein A-Western.
Ne? Darauf würde ich gleich nochmal gerne kommen, ob das wirklich ein A-Western ist.
Fast 110 Minuten.
Ja, aber da passen so gute Sachen zusammen. Also er hat auf jeden Fall geschafft, diese klaustrophobische Spannung vorzuerzeugen. Er hat gut auch diese eisige und so trostlose Umgebung um dieses Vor. Es auch passt sehr gut auch zu dem Charakter Chaka, finde ich, weil das ist ja überhaupt nicht grün da, sondern auch wie seine Seele so ein bisschen staubig. Ja, genau.
Und narbig.
Ja, total vernarbt.
Wie die Landschaft.
Und ich meine, du hast es gerade auch wunderbar schon gesagt, es ist wie immer Gordon Douglas, also wieder mal, wir haben es öfter jetzt schon gesagt, aber wirklich schnörkellos, direkt und ohne Effekte. Ne? Also jetzt ganz anders als Leone das macht, was du gerade sagtest, dieses Opernhafte geht Douglas völlig ab. Das hat er nicht. Und
Effekttascherei gibt's da überhaupt nicht.
Gar nicht.
Manchmal
sind seine Filme eben auch langweilig. Aber das ist.
Aber die Western wirklich nicht.
Für die Western ist das Ideale halt, total toll, unspektakulär zu machen und dann eben die psychologische Tiefe und so weiter. Wir haben uns aber vorgenommen, wir wollen diesmal nicht länger reden, als der Film dauert.
Ja, ne? Das stimmt. Deswegen machen wir jetzt noch die Schauspieler, aber wir wollen euch auch nicht hier abhetzen lassen. Nein. Ihr könnt das in Ruhe hören und ihr sollt auch alles erfahren.
Ich wollte dich auch nicht ausbremsen.
Wir haben ja mal einen Fan geschrieben.
Das stimmt.
Manchmal
das
würden wir mehr reden, als so ein Film dauert.
Das stimmt.
Aber der Film
hat mich doch ein bisschen länger getroffen.
Stimmt. Ja. Diesmal dürfen wir also raus nochmal an den, der uns das geschrieben hat. Dankeschön aber dafür für die Rückmeldung. Rod Taylor, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Er war ein australischer Schauspieler. Seine bekanntesten Filme, und den habe ich als Kind auch sehr oft gesehen mit meinem Vater, war Die Zeitmaschine. Mhm. Auch einer der, ich glaube, den hast du auf DVD, aber.
Selbstverständlich.
Ne? Ja. Geht es darum, ein Professor reist in der Zeit, kommt in die Zukunft. Ganz toller Film von 1960. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Wirklich toller Film. Toller Science-Fiction-Film. Dann Die Vögel, auch sehr, sehr bekannt natürlich mit von Alfred Hitchcock. Da hat er auch mitgespielt, 1963.
Aber auch ein toller Film.
Man kann also sagen, 1967 war er also noch eigentlich in seiner Primetime. Man muss sagen, Rod Taylor war da wirklich
eine Komödie gedreht, scheußlich. Passt da überhaupt nicht. Mit Doris Day.
Piratenfilme gedreht in Italien.
Ja, das passt dabei besser.
Das passt schon, aber er war wirklich da in der Zeit schon, kratzte er an der A-Schauspielerei.
Ich mochte ihn eigentlich.
Ich finde ihn auch, gut,
in meinem Alter damals, ich sowas vorzugsweise gesehen, da tue ich ja immer noch. Ich freute mich immer, wenn ich Rod Taylor
las.
Genau, das gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Und ich finde auch, wie er Chaka spielt, cool. Ne? Also es ist echt eine coole Mischung. So. Ja. Du hast ja auch mal zu mir gesagt, als Kind mochtest du Chaka sehr. Ne?
Ja.
Du hast ja lange von diesem Film immer geschwärmt.
Der Film war Jahrzehnte nicht erhältlich, nicht mehr zu sehen.
Vergessener Film.
Nicht mal auf einem Dreisat-Themenabend Western, nicht mal da.
Ja, ne? Aber wir haben es ja gesagt,
kaum vergessener zu glauben, Film. Ne? Du weißt doch, wie originell bei Dreisat-Western-Filmen ausgesucht werden.
Ja,
sämtliche Winnetou-Filme.
Demnächst wieder der Western-Tag auf Dreisat. Guckt euch mal an, dann wisst ihr Bescheid.
Ja.
Aber ja, du hast mir als Kind schon immer von Chaka erzählt, jetzt konnte ich ihn endlich mal gucken als Erwachsener. Und weil du damals auch erzählt hast, du hast ihn ja mit Opa zusammen geguckt, Chaka, ne? Mit ihm zusammen geguckt.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall cool, aber er spielt den Chaka wirklich cool. Also lässig, wie man sich so einen Helden eigentlich ein bisschen vorstellt, auch melancholisch. Aber eben auch so wütend zwischendurch, weil dieser Boxkampf zeigt auch, was so eine Wut in ihm steckt.
Gewaltfähig, aber nicht gewaltbereit. Aber er quält niemanden
mit Absicht, ne?
Nicht bereit, willig oder fähig, aber eigentlich keine Tendenz zu unnötiger Gewalt.
Und ich habe eben, was haben wir auch schon anders gesagt, er war eben auch Co-Produzent dieses Films.
Soll auch am Drehbuch mitgewirkt haben.
Ja, habe ich auch gelesen. Und er wollte wirklich, das habe ich auf IMDb gelesen, da steht ja auch immer viel über Filme, er wollte wirklich auch bewusst mal einen anderen Western machen, hat er gesagt. Also eine andere Art von Western. Also er wollte wirklich ein bisschen Tiefe reinbringen und nicht nur Ballerei und Saloon und diese typischen Klischees. Also er wollte eigentlich wirklich was machen, was ein bisschen anders ist. Und was ich euch auch eingangs schon gesagt habe, in diesem Boxkampf, da hat er auch wirklich mitgewirkt, weil er war wohl ein talentierter Boxer und hat dann diese Körperlichkeit, die er dann eben auch aus seinem Begeisterung fürs Boxen eben und aus Faustkämpfen hatte, in diesen Film reingebracht. Und deswegen wirkt, glaube ich, dieser ganze Boxkampf auch so echt. Noch kurz zu den anderen Schauspielern. Du hast es gerade schon gesagt, John Mills, also der spielt diesen Major Benson. Kennst du ja auch ein bisschen, du bist ja im Prinzip ein Wandel des Filmlexikon. Das war ein britischer Schauspieler, er spielt da ja auch einen Briten in diesem Film. Das haben die wegen dem Akzent natürlich gemacht. Der war auch Oscar-Preisträger in dem Film Ryan's Daughter. Der sagt dir wieder was.
Ja, weil er Robert Mitchell mitgespielt hat, der Film an sich, den fand ich nicht so gut.
Genau, worum geht's?
Ein Drama. Da geht es um Herkunft und Stand und Liebe, die durch Herkunft und Stand irgendwie unmöglich gemacht wird. Sowas eben.
Spielt in Irland auch, ne?
In Irland, ja. Die Landschaft ist schön und weil Mitchum spielt, habe ich es mir mal angesehen, aber das... ich habe alles sonst vergessen.
Ja, ich finde, er spielt in diesem Film, so wie man das von einem britischen Schauspieler auch erwartet, so Shakespeare-haft.
Jo.
Also habe ich mal notiert, ich fand es wirklich ein bisschen Shakespeare-mäßig. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch mal gemacht in seinem Leben. King Lear und sowas hat er wahrscheinlich auch mal gespielt. Ne? Und ich finde aber gut, dass sie den Engländer genommen haben, weil der wirkt halt so wie so ein Fremdkörper.
Ja.
Und deswegen ist es eigentlich ganz cool. Ne? Also eigentlich ist das eine ganz gute Idee gewesen, auch von den Leuten, die den Cast gemacht haben, weil er hat ja auch in Südafrika gekämpft zum Beispiel. Und welcher Amerikaner hat in Südafrika gekämpft? Er ist eben ein Brite und ist dann in die Kavallerie der US-Armee eingetreten und das dafür haben sie ihn gut ausgesucht. Dann seine rechte Hand, dieser Sergeant Hansback, also Otto Hansbach, wie ich es auf Deutsch aussprechen kann, wird gespielt von Ernest Borgnine. Eine Visage, die mein Vater und ich auch als Dutzenden A-Western kennen. Ganz
sehr viele schon Ford-Western.
Nebenrollen ganz viel gespielt, hat aber witzigerweise auch mal einen Oscar bekommen in 50er Jahren für den Film Marty, der sagt mir aber nichts. Nee, aber er hat wirklich in zahllosen Western- und Actionfilmen mitgespielt. Zum Beispiel auch von Sam Peckinpah, den kennst du auch, The Wild Bunch, hat er auch mitgespielt.
Den kenne ich, schätze ich übrigens nicht,
den Film. Ja, du hast ein bisschen mehr dich damit angefreundet über die Jahre. Ich weiß, früher mochtest du Wild Bunch gar nicht. Ne? Ich meine, mittlerweile hast du ihn auch, aber also in deiner Sammlung, aber ich
also es wird aber es viel, dich nicht. Ne? Viel gestorben in Zeitlupe und so, aber sowas, das ist, frage ich mich auch, oder da bleibt doch der, also psychologische Tiefe oder sowas, was wir gerade so gelobt haben, das
gibt es
in diesem Film sehr also brutal. gar nicht mehr.
Ne? Kann Sam Peckinpah auch, aber in dem
Fall finde ich es nicht so gut. Eine Ästhetisierung von Mord und Totschlag.
Ja, genau, ne?
Und das
in Slow Motion. Ja,
genau. Ja, in Slow Motion fand ich immer ermüdend, den
was
Film.
Was ich mir zu ihm noch aufgeschrieben habe, zu Ernest Borgnine, fand ich ganz cool. Also er liebte wirklich Western, das waren seine absoluten Lieblingsfilme. Und bei diesem Dreh war es wohl so, auch da die Quelle IMDb, war es so, dass er eben trotz der eises Kälte, weil die haben ja draußen gedreht, hat er meist keine Thermounterwäsche, nicht wie die anderen Schauspieler getragen, ja. Weil er hat gesagt, er würde so authentischer wirken. Also wenn er wirklich in der Uniform friert, wie dieser damals auch wahrscheinlich da drin gefroren haben, wäre er authentischer in seiner Rolle, was ich großartig finde. Das finde ich ganz, ganz toll.
Ja.
Du hast es schon gesagt, die Adlige, das ist eine Adlige, in die dann Chaka verliebt ist, also die Dame, die er recht am Anfang des Films trifft und wo man eben auch rausgefunden hat, die beiden kennen sich irgendwie aus einem früheren Leben. Die wird gespielt von der italienischen Schauspielerin Luciana Paluzzi. Die ist auch unter anderem bekannt gewesen dafür, dass sie mal ein Bond-Girl gewesen ist. In dem Bond-
Diamantenfieber.
Nee, Fireball.
Fireball.
Ja, genau.
Aber mit
also Feuerball
jedenfalls.
Von 1965. Mhm. Ich fand, und das ist auch der Unterschied dann zu so einer amerikanischen Schauspielerin, man merkte sofort, dass die Europäerin ist. Das Gesicht sieht anders aus. Weißt du, was ich meine?
Die Frisur vor allem.
Die Frisur auch. Ja, und ich habe auch zurückgedacht, ey, ist das eine Französin, eine Italienerin?
Ja,
ist
der Italienerin? Frisur fehlte dieses Perückenhafte.
Genau,
ne?
Genau. Und deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, also ich fand, die hat eine Eleganz da reingebracht, auf jeden Fall.
Ja, fand
Film.
Ich auch.
Und auch so ein europäisches Flair, fand ich. Also es war schon, hatte schon was sehr Europäisches dadurch, ne? Und sie spielt ja auch eine gar nicht so unwichtige Figur, ne? Weil sie eben Chaka interessanter macht, weil sie ist Teil der Vergangenheit von Chaka, aber eben auch für seine Gegenwart. Und sie ist natürlich so der klassische Love Interest, wie die Engländer oder Amerikaner sagen, ist sie ja, ne? Und zeigt eben auch so ein bisschen, dass Chaka eben auch nochmal eine andere Seite hat. Nicht nur der harte Mann ist, sondern eben auch jemand ist, der
also er hat auch Gefühl.
Ein gebrochenes Herz hat irgendwie, ne? Genau. Ja, lass einfach mal zu den,
das
ein bisschen zu den Schauspielern.
Zusammen wird ja nur angedeutet, ne?
Ja, die finden ja schon zusammen, meiner Meinung nach, weil am Ende
aber die hatten dieser Treppe. Aber am Anfang hatten sie, also hatten auch eine Vorgeschichte.
Ja,
sie haben sich aber getrennt wieder.
Genau, ne? Und das weiß man nicht warum.
Ich vermute auch, da gab es Standesgründe.
Ja, wahrscheinlich.
Ne?
Weil sie
eine
Adlige ist, und er ist
ja
nur ein Westerner.
Ja,
deswegen ist das
Tierfellträger,
absolut
unadlig, das passte nicht. Ja.
Ja. Hast du noch Luft ein bisschen? Sollen wir noch ein bisschen was machen? Dann würde ich nämlich noch ein paar Fakten und ein bisschen Trivia noch, wie man so schön
dazu
sagen.
Ich höre dir gerne zu.
Also der Film, du hast aber auch schon gesagt, der basiert auf einem Roman. Du hast vorhin das Drehbuch auch schon erwähnt. Es gibt ja ganz viele Western, basieren ja auf Romanen.
Ja.
Ne? Und da ist es auch wieder so, den würde ich auch gerne mal lesen tatsächlich.
Ja, ich das würde dir
Chaka,
auch gerne.
Ja. Aber die kriegst du nirgendwo, außer in den USA natürlich.
Ja, erzähl weiter, dann denke ich doch.
Nee, also
Zeit, ein bisschen
ganz kurz,
nachzudenken.
Es gibt einen Roman Einwurf. Und mein Vater hat es aber gerade ja auch im Drehbuch auch schon erwähnt. Also Richard Jessop hat sowohl den Roman Chaka geschrieben, als auch das Drehbuch zusammen mit Rod Taylor ein bisschen zusammen gemacht. Und habe ich noch nie gehört, also diese Autoren sagen mir auch immer nichts, ne? Aber der soll wohl echt coole Romane auch geschrieben haben, würde ich ja nochmal erzählen.
Er sagte mir auch nichts.
Und weil die sind, also das müsste eigentlich was für uns sein, die sind alle wohl ziemlich so kompromisslose, harte Romane.
Ich hab auch immer oft dann nach den Romanen gesucht und so weiter, selten die in deutscher Übersetzung gefunden.
Ja.
Ein ganz großartiger Film ist ja der John Wayne Western Hondo.
Mhm.
Und der ist dann von einem sehr berühmten dem Western-Autor, amerikanischen Western-Autor überhaupt, dessen Name mir selbstverständlich nicht einfällt. Aber da habe ich den Roman auch gekriegt für doch relativ viel Geld. Aber es ist wirklich dann schwer, mal an die Romanvorlagen in deutscher Übersetzung zu kommen. Aber im Falle von Hondo ist es mir gelungen, war sehr überraschend gut geschrieben. Ne? Also ganz und gar kein Literaturschund oder so. War richtig packend aus den 50er Jahren. Geschriebener Roman.
Ja, du meinst natürlich den großartigen Louis L'Amour, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob der großartig, ich kenne ja nur den einen
Roman, aber der
ist toll.
Der ist schon toll.
Ja,
Louis
L'Amour.
Louis L'Amour hat das geschrieben.
John Wayne's
mit L. Ich wusste doch irgendwas mit L.
Ja,
siehst du
recht.
Ja, genau. Der Soundtrack, und davon werden wir auch wieder was auf die Playlist packen von uns, die findet ihr bei Spotify.
Erschien im Heine Verlag übrigens.
Ja, sehr, genau. War von Les Stevens, unterstützt. Mein Vater hat es am Anfang gesagt, auf jeden Fall diese düstere Stimmung, diese Komposition, hatte gut zugepasst. Was ich noch sagen wollte, ist, der Film war, die Produzenten haben sogar darauf am Anfang darüber überlegt, also Rod Taylor in dem Fall und die anderen Produzenten, an eine Fortsetzung zu drehen.
Oh.
Und zwar, und deswegen, und jetzt habe ich nämlich den letzten Spoiler für dich, weil du ja meintest, dass er stirbt also nicht. Ich wollte den gucken, wann du, wie ich festlegst. Und der sollte wie heißen? Chaka Rides Again. Ist leider nie passiert, ich hätte es gerne gesehen.
Ich weiß aber, warum es dazu vermutlich nicht gekommen ist, weil der
nicht
Film
dazu?
War leider nicht besonders erfolgreich. Ja. Bei den Kritikern schon.
Genau.
Und aber beim Publikum nicht und deshalb auch hat er es nie zu einem wirklich anerkannten, bekannten Western gehört, der eigentlich ausgelobt werden müssen in jedem Standardwerk. Mhm. Aber wir zum Glück haben aufgepasst.
Genau,
uns ist er nicht entgangen.
Also du hast es absolut richtig gesagt, als der Film dann 1967 ins Kino kommt, ist er wirklich nur mittelmäßig beim Publikum angekommen. Mhm. Deswegen hat man natürlich dann auch die Fortsetzung begraben. Die kam dann gar nicht mehr. Ich hätte es gerne gesehen. Die Kritik war damals so, dass der Film den Leuten zu düster war, wohl insgesamt. Und deswegen ist es aber auch bis heute eigentlich echt ein Geheimtipp. Und deswegen haben wir den Film auch heute rausgenommen, also reingenommen in unser Programm hier, weil wir einfach dachten, über den müssen wir sprechen und weil er euch einfach auch bei YouTube zur Verfügung stellt. Also ihr könnt euch den einfach angucken und wir wissen das mögt ihr gerne.
Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber die meisten Filme sind ja auch zu Recht geheim. Die können können ein Geheimnis bleiben. Aber es gibt eben Ausnahmen und die versuchen wir immer rauszufiltern.
Genau, die versuchen wir für euch rauszufiltern. Und natürlich, wenn ihr Wünsche habt, darüber sprechen wir auch immer gerne. Also wir haben ja auch schon ein paar Vorschläge bekommen für Filme, die wir mal besprechen könnten. Das machen wir auf jeden Fall auch.
Ich glaube, irgendjemand hat vorgeschlagen, A-Western mit Glenn Ford.
Ja.
Ein B-Western mit Glenn Ford zu besprechen, der eigentlich ein A-Schauspieler ist. Würde ich übrigens auch machen.
Ja, auf
jeden
Fall. Da
ging es nämlich auch um vor, deswegen fiel mir das ein, irgendwas mit Vor Alamo. Ne, den nehmen wir uns auch vor, weil wir als Beweis dafür, dass wir eben auch gewillt und in der Lage sind, Zuhörerwünsche zu erfüllen.
Machen wir auf jeden Fall sehr gerne. Ich wollte auch noch, das will ich jetzt nicht unterschlagen am Ende, ich will noch mal kurz auch den Häuptling Hanu erwähnen, weil der Schauspieler macht es auf jeden Fall auch sehr gut. Also diese stoische indianische Art bringt er sehr gut
rüber. Edles Antlitz.
Wurde gespielt von Marco Lopez, aber der war wirklich nur aus amerikanischen Fernsehserien bekannt. Emergency hat er mitgespielt in den 70er Jahren, hat auch in vielen Western noch mitgespielt oder Polizeiserien. Aber Chaka war so eine der wenigen Kinoauftritte, die er tatsächlich hatte. Aber ich würde sagen, er macht verkörpert diesen Indianer wirklich gut. Also gibt ihm wirklich so eine Ernsthaftigkeit. Ja. Und er sieht auch aus wie ein Indianer. Ne? Also es ist ja auch oft, dass er irgendeine schwarze Perücke aufsetzt. Ne? Und dann haben wir dann einen Indianer. Das ist ja gar nicht der Fall. Er sieht wirklich gut aus. Es
gibt ja diesen Typ des edlen Wilden.
Genau.
So ein russischen Indianer. Diana, den gibt er sehr gut.
Sehr gut, ja. Und er hat eben auch diese Optik. Also, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen, dieses Films. Und ich würde sagen, du fängst an.
Ja, also, ich habe ja meiner Begeisterung über den Film schon Ausdruck gegeben. Ich würde sagen, was mich ein bisschen gestört hat, obwohl das einerseits ja auch vielleicht sogar ein Plus des Films war, aber das Vor, das sah mir doch sehr nach Bühne aus.
Okay.
Ne? Da war nichts Gemaltes oder so. Das war, wie Julius sagt, auch mit Aufwand und auch durchaus kompetent aufgebaut und so. Aber das störte mich ein bisschen. Aber das ist auch wirklich der einzige Punkt, der mir nicht gefiel. Ich würde dem Film deshalb, sagen wir mal, 4 von 5 Punkten geben.
Mhm. Ja, also 4 von 5 Sternen ist eine sehr gute Bewertung. Ich würde auch sagen, also erstens, der Film, also was ich ja manchmal so mag, ist, dass wir da, glaube ich, mal wieder so einen Film hatten, mit dem wir so eine Perle entdeckt haben. Das kann ich schon mal sagen, weil er ist wirklich gut gemacht.
Ja.
Und ich mag ja auch so ein bisschen immer noch mal, gerade im Western-Genre ist das nicht so einfach teilweise. Also nicht im A-Bereich, aber im B-Bereich ist es einfach. Aber im A-Bereich kennt man die Klassiker. Aber hier hat man wirklich einen Film noch mal so wie so ein kleiner Goldgräber ausgegraben. Ja. Und weil du mir auch so lange davon erzählt hast, von diesem Film, war ich so froh, dass ich den jetzt erst dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt sehen konnte.
Ja.
Und hat mir auch richtig gut gefallen. Ich fand auch schön, dass der einfach mal keine, ich habe es ja öfter auch jetzt in der Folge schon gesagt, aber keine Saloon-Schunkelmusik habe ich geschrieben, hat er nicht. Dann gibt's auch wirklich keine Kavallerie-Romantik. Ne? In vielen John Wayne-Western wird ja auch die Kavallerie so romantisiert.
Ja.
Ne?
Ja. Rio Grande, ne?
Wird einfach gezeigt, dass das Soldatenleben ist ein Schwein.
Da wird auch viel gesungen.
Genau.
Ne? Schrecklich.
Aber das
also sagen wir ziemlich
nicht,
schrecklich.
Ist da alles nicht so?
John Ford ist nicht schrecklich, aber ziemlich
mir
schrecklich.
Richtig gut. Also keine Kavallerie-Romantik. Also es war jetzt nicht Tie the Yellow Ribbon hier und sowas. Ne? Das war alles nicht so. Das fand ich richtig gut. Und stattdessen eben der Schnee, das gefiel mir, weil das auch mal ein anderes Setting war. Dann das Thema von Schuld, dann diese tolle Belagerung, muss man wirklich sagen, die tolle Kampf.
Und Rod Taylor kam schon richtig cool rüber.
Genau,
ne?
Das habe ich mir auch letzten Punkt aufgeschrieben. Rod Taylor als Revolvermann, der so schnell schießen kann, wie cool ist es? Ja. Und dann aber auch so eine geil düstere Vergangenheit hat,
ja,
wie übrigens oft in Spaghetti-Western, ja, das muss man schon sagen, ja, über die aber keiner, ja, spricht. Ne? Also erinnert mich auch so ein bisschen, ja, an die Dollar-Trilogie, was diese ja, diesen Charakterzug, ja, angeht, dass man gar nicht über ihn so wirklich spricht und dass er auch keinen Vornamen hat, sondern einfach nur Chaka heißt,
ja,
finde ich auch großartig. Deswegen, ich kann es auch kurz machen, von mir auch 4 Sterne.
Ja, ja. Wobei du ja gerade nochmal darauf hingewiesen hast, also ohne Klischee wollen wir ja auch nicht.
Nein, ne? Aber ich mochte das wirklich.
Möchten wir uns gar nicht angucken.
Ich mag es, ne, wenn es so ist. Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ihr euch den Film angucken wollt, ist kein Problem, macht das gerne auf YouTube.
Was machen wir denn als nächstes? Hast du schon einen konkreten Plan?
Ja, ich habe überlegt, wir können ja mal wieder ein bisschen über den Globus reisen. Wie ihr wisst, waren wir schon mal in Italien, haben uns auch einen Italo-Western angeguckt. Nee. Und jetzt reiten wir weiter. Ach so. Oder
ja, ich ahne,
wir
reiten was, ja, immer.
Jetzt geht's nordwärts in die gute alte BRD. Und die BRD hat sich, ja, in den 60er Jahren auch was getraut.
Anlass ist der nächste Dreisat-Thementag.
Ja, genau.
Ich habe mir die Auswahl noch nicht angeguckt, aber ich weiß schon Bescheid.
Ja, was machen wir denn in der nächsten Folge?
Da bietet sich das an. Also ihr könnt euch auch vorbereiten. Das kennt jeder, muss sich keiner wirklich vorbereiten, muss auch keiner nachbereiten. Wir kümmern uns mal, ich glaube, um Winnetou 1.
Genau.
Ne, als Beispiel eines, also das Wort gelungen und das in Verbindung mit einer Karl-May-Verfilmung, das verbietet sich für mich. Aber dieser Film gilt als eine also ich muss es jetzt mal so sagen, als eine gelungene,
ja,
Karl-May-Verfilmung.
Hat im Western-Lexikon 3 Sterne, ne? Ja, glaube ich.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Und das ist die höchste Punktzahl, die man da überhaupt kriegen kann.
Das ist ein amerikanisches Western-Lexikon, hat 3 Sterne bekommen.
Das ist mir also völlig unverständlich. Also das gilt als sehr gelungene Verfilmung. Das war auch der erste, glaube ich.
Das war der erste war der Schatz im Silbersee. Und danach haben die das erst gedreht mit Winnetou 1.
Okay, genau. Schatz im Silbersee, den sparen wir uns dann, glaube ich, Winnetou. Und dann, glaube ich, als schlechtes Beispiel für eine weniger gelungene Verfilmung, ich glaube, Old Shorehand.
Ja.
Ne? Aber eigentlich ist doch Old Shorehand mal nicht mit Lex Barker, sondern mit
Stuart Granger.
Mit Stuart Granger.
Genau, den, ne? Stuart Granger, ja, hat man dafür verpflichtet. Ja, ja, genau. Und nicht Lex Barker.
Der,
ja,
gilt als gar nicht gelungen. Ich glaube, ich habe Winnetou mal angefangen. Ich glaube, ich habe das noch nie bis zum Ende durchgehalten, aber das mache ich dann natürlich bis zum nächsten Termin.
Ja, Pflicht.
Und Shorehand habe ich auch eine Weile so, ja, man sagt ja, so reingeschaut. Ich konnte da qualitativ keinen Unterschied feststellen, aber vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen.
Wir werden es wie immer machen, wir unterstützen uns hier gegenseitig.
Ja. Beim Versuch, das interessant und gut zu finden.
Ja,
ne?
Ja, genau, und auch euch aber auch wirklich einen Eindruck davon zu geben. Das versuchen wir hier immer. Um was geht's da eigentlich? Weil da draußen gibt's ja auch ein paar Leute, die haben Winnetou 1 auch nie gesehen.
Ja, es gibt
und,
aber auch Menschen,
und Shorehand auch nicht.
Es gibt auch Menschen, die gehen dafür ins Kino, wo es immer noch so gelegentliche Liebhaberaufführungen gibt. Das finde ich aber auch schön.
Finde ich auch total schön, und es gibt auch schlechtere Nachmittagsbeschäftigungen als das.
Auf jeden Fall.
Genau.
Auf jeden Fall.
Also seid gespannt, wir kommen wieder und melden uns dann aus der guten alten BRD zurück. Werden dann einfach mal gucken, wie diese Winnetou-Filme waren. Ich bin sehr gespannt drauf und ich freue mich auch darauf. An der Stelle wieder mal, wie immer, ihr kennt das am Abschluss, vielen, vielen Dank fürs Hören und auch vielen Dank, dass ihr die einzelnen anderen Folgen schon gehört habt. Ihr habt gemerkt, wir haben auch schon einiges besprochen. Sollte das die erste Folge gewesen sein von den B-Western-Sheriffs, die ihr gehört habt, dann hört auch gerne noch den Rest der anderen Folgen. Das macht auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein gutes Gesamtbild, weil wir haben ja schon einiges besprochen. Und damit würde ich sagen, wieder mal aufgesattelt, die Zügel angezogen und die Gürtel enger geschnallt und jetzt wird weitergeritten. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ich darf mich auch verabschieden.
Howdy, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Ende dieser Folge möchte ich noch etwas richtigstellen. Der Schauspieler John Mills spielt nicht den Major Benson in diesem Film, sondern den Kommandanten Stuart Valois. Also er ist der Kommandant dieses Forts, aber er heißt nicht Major Benson, sondern wie mein Vater richtig bemerkte, Stuart Valois. Der Major Benson wird dort auch gespielt in diesem Film, allerdings nur in einer Nebenrolle und von dem Schauspieler Lewis Hayward. Das wollte ich am Ende nochmal richtigstellen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.